Liebe Freunde der vier Flaschen, bevor der heutige Podcast losgeht, einmal noch die großartige Information, dass wir am 22. April einen Live-Podcast machen mit dem wahnsinnig sympathischen, quirligen, sprudelnden, energetischen Erik Manz aus Rheinhessen. Es gibt einen Weißburgunder, einen Rosé, einen Sauvignon Blanc und einen Riesling. Von daher chefredaktion@abendblatt.de. Seid dabei am 22. April. Wir freuen uns total auf euch, auf eure Fragen, mit euch gemeinsam das zu probieren. Und wir freuen uns mega, euch Erich Manz vorstellen zu können. Also kurze E-Mail an chefredaktion@abendblatt.de und dann seid ihr dabei. Und der 22. April, das ist ein Donnerstag, ist quasi gerettet.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Vier Flaschen. Und es wird international heute und das liegt nicht an Michael Coutet, der immer einen Hauch internationalen Flair hier reinbringt, sondern heute, muss man sagen, gibt es ganz, ganz große Weine. Die Weine sind so groß, dass es nicht vier sind, sondern drei. Michael, das kann man sagen. Drei Rotweine, wenn man die schon in den Händen hat, denkt man schon, da passiert heute was, kann man das so sagen, Michael Gewaltiges. Mein Name ist Lars Heider. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Michael Coutet, dem Weinkenner, mit dem Apfelsaftschorlentrinker Axel Leonhard. Und wir haben heute zwei Gäste, die uns aus Spanien zugeschaltet sind, wo es in der Zwischenzeit etwa wieder so warm ist wie in Deutschland. Zwischenzeitlich war ja Spanien deutlich kälter. Michael, ein großes Ding heute. Und du musst uns sagen, was kommt da jetzt auf uns zu, während ich diese Flaschen voller Vorfreude öffne?
Moin auch, Servus von meiner Seite. Unglaublich, dass du sie nicht vorher geöffnet hast und schon dekantiert, so wie von mir empfohlen. Aber ist egal, ich habe das natürlich schon gemacht, die Weine einmal gelüftet. Und zwar haben wir wirklich tollen Besuch. Wir haben zwar nur drei Flaschen, aber dafür sind wir zu fünft heute. Wir haben nämlich nicht weit weg von Barcelona aus dem Priorat ein wirklich tolles, kleines Weinbaugebiet, aber das sehr, nicht in Mode, aber quasi sehr, sehr international bekannt, obwohl es so klein ist, deswegen auch relativ hohe Preise. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen nur drei Weine, das reicht auch, die sind kräftig genug. Da haben wir Andreas Klaus zu Gast, der das perfekt in Deutsch macht, und neben ihm sitzt der Winzer Costa, und das Weingut heißt Vallac, liegt im Priorat, ist eins der besten Weingüter des Priorats. Herzlich willkommen nach Spanien. Bon dias.
Bon dias. Bon dia. Hallo. Bon dia.
Bevor es richtig losgeht, Axel, da
wir sind,
ist ja
in Katalonien.
Katalonien, ja, genau.
Was ist der Unterschied? Was hat Michael schon den ersten Übersetzungsfehler gemacht? Da muss man aufpassen.
Ja, es Buenos Dias auf Spanisch, Bon Dia auf Katalanisch.
Sehr gut. Was wir noch machen müssen, und da spielt Michael Coutet auch eine wichtige Rolle, ist diese kleine, mach es ein bisschen liebevoll jetzt, Michael. Bitte, ein bisschen, nicht immer nur, so ein bisschen liebevoll. Oder Axel, willst du es heute mal machen? Nee, Michael macht's. Die Werbeeinspielung.
Dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Die geilste Weinseite überhaupt.
Das Lustige ist, dass du dich mitten in der Werbung, war das Bild plötzlich weg bei mir. Ja. Aber egal. Sehr gut. Womit legen wir los? Wir haben drei Rotweine. Axel, hast du die Weine schon geöffnet? Hast du die dekantiert und alles?
Ja, natürlich. Ja.
Tatsächlich?
Also ich habe einen Korken drauf gemacht wieder, aber du nicht?
Oh, was hat
er mich hier doch geschrieben in der Gruppe.
Ja, ganz kurz, Jungs, bevor wir anfangen, vielleicht den Grund überhaupt, warum wir zusammensitzen, weil das hattest du, Lars, schon mal angekündigt in einem der vorigen Podcasts, dass nämlich als diese Schneemengen in Spanien fielen, das Weingut da richtig schwer davon betroffen war. Und da gibt es auch Bildmaterial. Weiß nicht, Andreas, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was da genau passiert ist vor ein paar Wochen?
Ich würde dazu was einspielen, oder?
Ja, spiel was ein. Gibt es die Bilder dazu? Ja.
Genau, wir haben ja Bilder dazu. Soll ich die gleich einspielen oder wollt ihr erstmal so vorweg die Geschichte erzählen?
Ich kann ja zu den Bildern kommentieren.
Okay, dann spiele ich jetzt mal erstmal ein kleines Video ein, was wir bekommen haben.
Kleinen Moment. Das muss man einmal vielleicht auch sagen, für die, die uns nur auf Audio hören, man kann diesen Podcast, und das lohnt sich in diesem Fall, auch auf YouTube gucken, man kann es auch nur hören. Aber das Video kann man natürlich, glaube ich, auf Audio schlecht sehen, Michael. Ne? Das ist relativ schwer zu sehen auf Audio.
Das ist richtig. Wobei, wenn man alle drei Flaschen heute austrinkt, glaube ich, dann sieht man sogar auf Spotify das Video. Wenn man so die Lampen anhat, das eh schon egal ist.
Dann kann man alles sehen.
Okay, ich gebe es mal frei. So.
Ja, da sieht man unser Gebäude, unser Weingebäude und der Schnee, der immer noch fällt. Und da kommen wir zu dem zusammengebrochenen Teil, also ein großer Teil, das war am 10. Januar, wo innerhalb von 24 Stunden 60 cm Schnee gefallen sind. Und das hat dieses Dach von 1880 nicht ausgehalten. Da, was hier ja auch absolut das ist nicht dafür vorgesehen. Ne? Für solche großen Schneemengen sind die nicht verkonstruiert, wie diese Häuser hier. Das ist dann uns buchstäblich das Dach über den Kopf zusammengefallen. Glücklicherweise waren keine Köpfe drunter und es waren also keine Opfer. Das war ein Sonntagmorgen, früh morgens und da sieht man, wie es vorher aussah. Die ganzen Weintanks, die Amphoren auch und eben dieses Dach. Dieses Dach von 1880, was dann völlig zusammengebrochen und auf die ganzen Tanks gefallen ist und auf die Flaschen auch. Die Abfüllanlage, die Kammer, die Lagerkammer für die Flaschen. Wir haben also gedacht, es wäre alles völlig verloren, haben dann aber einige Sachen retten können. Wir haben 40% der Flaschen verloren, 18er Jahrgang. Oh. Und wir haben vom 20er Jahrgang, der in den Weintanks war, haben wir 50% verloren.
Wie groß ist der Schaden in Euro? Kann man das beziffern?
Das wird an die insgesamt mit allem wird das so gegen die Millionen wird das sein. Boah.
Krass. Aber ihr
seid ihr versichert? Also oder?
Wir sind versichert, ja. Haben wie immer natürlich Schwierigkeiten jetzt. Ne? Da ist ein Versicherung, versichert ist man, aber dann muss man darum kämpfen, ne? Dass die auch ihre Verträge einhalten. Mhm. Und glücklicherweise ist das ein alter Vertrag noch gewesen. Und da ist, wo auch noch Naturkatastrophe mit drin war.
Mhm. Albert, kannst du dich erinnern, dass es mal so viel Schnee gab bei euch? Das wäre natürlich interessant zu wissen, ne? Inwieweit das überhaupt mal quasi jemals so viel Schnee auf einmal hat. Da hätte man vielleicht ja früher mal das Dach schon ein bisschen abräumen können oder so, aber.
Ja, kannst ja nicht. Du kannst ja nicht rechnen mit solchen Schneemassen. Wir reden jetzt über Spanien, wir reden jetzt nicht über den Harz.
Ja, a snowstorm like what we had in 1 month ago, we didn't have that much snow since the 50s in Puerto Rico.
Okay. Oh, wow.
Yeah, it was almost like 65 centimeters of snow. Wow. And it was so humid, and then it was so heavy, and that happened only in one day, so fast, and that's when the roof collapsed. Hmm.
Ja, man denkt, bei uns war es ja auch irgendwie so seltsam, dass wir in Hamburg Temperaturunterschiede, glaube ich, innerhalb von einer Woche von fast 40 Grad hatten. Also in der Nacht minus 17, minus 14 so und am Tag war es dann plus 18. Das ist ja, das Wetter spielt da verrückt. Und ich bin ja froh, dass wir drei Flaschen es zu uns geschafft haben. Da ist noch was da und wir lassen jetzt nach dieser traurigen Geschichte, die ja zum Glück dann noch gut ausgegangen ist, lass uns jetzt anfangen, es hätte auch alles weg sein können, Michael, oder?
Ja, wir müssen der Versicherung
ja, natürlich, ein bisschen mehr Druck natürlich. Machen.
Genau.
Wir haben natürlich erst gedacht, es wäre alles verloren.
Ja.
Als man das gesehen hat, wie ihr auch diese ersten Bilder von dem Video, haben wir gedacht, da ist nichts drunter zu retten. Und haben dann fast jede Flasche, die wir da rausholen können, gefeiert sozusagen.
Werden die jetzt teurer im Verkauf?
Natürlich.
Nein.
Die werden nicht teurer. Also das werden die Preise weiter stabil gehalten und Silkes wird auch hinterstehen.
Oh, Silke, danke. War das schon wieder Werbung, Michael?
Nee, das war keine Werbung. Aber Information an der Stelle, diese zwei Top-Weine, die wir heute probieren, davon werden im Jahr circa 7000 Flaschen produziert. Also das ist jetzt keine Riesenbude, das ist schon noch ein sehr familiär geführtes Unternehmen.
Ja, wir also man muss dazu sagen, wir sind, dass man kann sagen, von den 115 Weingütern, die es im Priorat gibt, dieses kleine 3000 Hektar Weinberge umfassende Gebiet, da sind wir das zehntgrößte. Das zehntgrößte heißt, wir produzieren um die 100.000 Flaschen im Jahr, was natürlich auch nicht viel ist. Da kann man sich vorstellen, was diese 115 Weingüter, da sind welche, die produzieren vielleicht 1.000, 5.000, 10.000 Flaschen. Der am meisten, der größte vielleicht, produziert so um die 600.000 Flaschen. Also ist das ein kleines, sehr exklusives Weinanbaugebiet hier in 100 Kilometer im Süden von Barcelona, in der gleichen Linie von Tarragona, 30 Kilometer im Landesinneren.
Was macht denn, also wenn ich mal noch vom Albert hören, was macht das Priorat aus? Was ist das ganz Besondere im Priorat?
Michael, kurze Zwischenfrage noch, während das übersetzt wird. Darf man in diesem Weinpodcast auch den Wein trinken oder ist es eine neue Form, dass wir nur drüber reden? Weil wir haben noch nichts eingeschenkt und...
Tatsächlich, ja. Meine Sorge ist, wenn wir nur drei Flaschen haben, dass das nach 35 Minuten vorbei ist. Deswegen ein größerer
Puffer. Weißt du, Axel, das ist wieder so typisch. Seine Sorge ist nur, dass wir seine 90 Minuten nicht erreichen.
Mir ganz viele geschrieben. Ich finde es gar nicht zu kurz. Das ist... Nicht zu lang, ich finde es perfekt.
Ich kann euch allen die Sorge nehmen, also wir werden niemals kürzer, als wir werden wollen.
Ich glaube, das ist also die Frage an Albert war ja, was das Spezifische, das Besondere.
As maybe Andreas told you about, Priorat is a small appellation and the our key and the key of all the wine producers that have here in Priorat, it's the slate, the blue slate, and you can see here the soil. That's the most important thing for us. That's what makes our wines unique, and for two reasons. And the first reason is because it keeps the warm, and then this warm from the sun goes straight to the grapes, so that the grapes in Priorat are so concentrated in color, in tannin, in sugar. But at the same time, when it rains, it doesn't rain a lot here, but when it rains, the water goes very deep because that rock is so slippery. That isn't that our vines, they have to do almost 25 root deep looking for water. 25 meters root deep, it's a lot, no? And that isn't that the vines, the old vines, all vines for us means over than 75 years old. Those vines are working more for looking for water than growing grapes. That isn't that to produce one bottle of our wines, we need almost 6 to 7 plants per bottle, no? 6 to 7 plants makes one bottle, and that's in that blue slate is so important for us. Also, not only for the quality of the grapes, also for our wines. No, as you know, in Priorat, we produce wines that they are high alcohol wines, 15.5, 16, 15. No, degrees of alcohol, and that rock is so important because the pH of the rock makes that our wines have enough acidity that you don't feel the alcohol. No, and that's so important. The acidity of Priorat wines that. And at the same time, they are big wines, but at the same time, they are fresh thanks to the acidity, and at the same time you can keep the bottles for so long because you have enough acidity, you have alcohol, and you have color, and those are the best things to keep the bottles. No, that's the key. That's when the winemakers we go everywhere with our backpack full of rocks, showing our soil and showing what makes our wines unique.
Kurz zusammengefasst, Michael, würde ich sagen, die Weine haben alle 15% Alkohol, aber man schmeckt es nicht. Und das, genau, liegt auf den Böden, auf denen sie wachsen. Habe ich das so?
Super eingebunden, aber was er eben sagt, der Schlüssel des Priorats liegt in dem Boden, in dem Schiefer, Blauschieferboden. Das macht den Priorat so besonders.
Und es ist eben sehr karg, das heißt, die Reben sind sehr, sehr alt, sehr, sehr alte Rebstöcke, und die sind mehr beschäftigt, quasi in den Boden zu graben, um Nährstoffe zu finden, als irgendwie Trauben zu produzieren. Und deswegen machen die aus 6 Rebstöcken eine Flasche Wein. Also man kennt es oft, dass man vielleicht aus einem Rebstock 6 Flaschen Wein macht. Das heißt, man braucht relativ viel Menge, um eine relativ kleine Produktion dann zustande zu bringen. Aber jetzt sollte es den ersten Wein geben.
Heißt das dann, habe ich es richtig verstanden, dass dann da sehr viel Boden mit drin ist, also dass da sehr viel Mineralität im Wein ist?
Dadurch? Absolut, ja.
Okay, also weil dieses Verhältnis 6 Rebstöcke zu einer Flasche Wein ist und die halt so tief irgendwie in den Boden graben müssen, um das Wasser zu finden?
Bis zu 25 Meter tief gehen die Wurzeln, wie Albert auch erklärte, gehen die in den Boden, ne, um sich Nahrung zu suchen. Und das schmeckt man auch in den Weinen.
Aber wie tief geht normalerweise ein Rebstock in den Boden? Michi, weißt du das?
Ja, so, weiß ich nicht. Kommt auf an, das Alter der Rebstöcke, aber so 5-6 Meter sind die dann schon durchaus mal tief. Aber wenn durch diesen, du musst dir vorstellen, durch diesen Gesteinsboden, wie viel Kraft die brauchen, das dauert natürlich auch lange. Aber das hat er erklärt, das Wasser fließt einfach richtig durch diesen Steinboden, das versickert. Das heißt, es ist kein Löss, kein Lehm, nichts Schlammiges irgendwo, wo das Wasser sich aufsaugt, sondern es fließt einfach durch, quasi das rinnt ab. Das heißt, die Wurzel muss richtig, richtig arbeiten, hat richtig Stress und muss richtig arbeiten, um dann diese Nährstoffe zu kommen. Und da kommt schon das Alter der Rebstöcke, wenn er sagt, im Schnitt 75 Jahre, das ist schon wirklich alt. Da sagen viele hierzulande, in Deutschland, in Österreich, spätestens nach 50 Jahren reißen wir alles raus und machen es neu, weil so wenig Ertrag dann eher wirtschaftlich fast keinen Sinn mehr macht. Und die sagen, unsere fangen erst alle bei 75 Jahren an, überhaupt Sinn zu machen. Das ist schon
wirklich eine ganz andere Denke. Und werden wie alt?
Also wir haben Weinberge, die sind Post-Reblaus, ne? Das Post-Phylloxera. Das heißt, die sind von 1890, das sind also über 100-jährige Rebstöcke, die wir da haben.
Wow. Es ist interessant insofern, Andreas, weil es ja immer wieder auch die Diskussion gibt, auch bei uns und Leuten, die uns zuhören, wie kann es sein, dass dann ein Wein so teuer ist? Und da muss man sich schon mal überlegen, wie alt so ein Rebstock ist, wie wenig dabei rauskommt, und trotzdem hat man die volle Arbeit und hat eben viel, viel weniger Ertrag. Das könnte eine Antwort sein, warum einfach einige Weine viel teurer sind als andere. Aber wir probieren es jetzt erstmal, und jetzt gibt es natürlich dann die Expertenmeinung nach Spanien von uns hier aus Deutschland.
Kann es sein, dass bei Axel gerade wieder irgendwas kaputt gegangen ist? Ich glaube ja. Ne? Axel hat. Das ist halt, wenn man. Er hat zwar den Wein. Hat vorher den Wein geöffnet, das sieht man jetzt, man hört es nicht. Aber hat er vergessen, den Akku nachzustecken? Kann das
ehrlich
sein?
Ehrlich gesagt habe ich auch nicht den Wein geöffnet. Ich wollte dich nur verarschen. Ich hatte gerade die erste Flasche auf.
Michael, womit fangen wir an? Die Flaschen sehen toll aus. Das ist, oh, Michael, du hast oben in der Flasche hast du so einen Nupsi reingemacht. Was ist das?
Das ist tatsächlich ein klassischer Dropstop. Das nutze ich eigentlich sehr gerne.
Was ist das denn?
Genau, das kennt ihr gar nicht. Das ist.
Muss man mal erklären, wie das aussieht. Das ist so, so sieht aus wie so ein runder Kreis. So eine, ja?
Ich würde sagen, es sieht aus wie so eine Minidisc, wer das noch kennt aus der Generation. Also eine CD einfach viel, viel kleiner. Und die ist eben biegsam. Und das kann man in die Flasche quasi reinstecken, indem man es ein bisschen dreht. Und wenn ich dann einschenke, ich versuche es mal im Video zu machen. Ich den Wein einschenke, und wenn ich dann die Flasche wieder hochmache, dann tropft hier nichts. Das heißt, mit diesem einfachen Hilfsgerät, das vielleicht ästhetisch nicht wahnsinnig spektakulär schön ausschaut, aber ich behalte eine weiße Tischdecke, ich behalte einen sauberen Tisch, ich behalte ein sauberes Hemd, alles bleibt in der Flasche und das hat sich jemand ausgedacht und ich glaube, der kriegt immer noch 1,2 Cent pro Dropstop, der produziert wird auf der Welt und braucht sonst nicht mehr arbeiten.
Und was kostet so ein Dropstop? Wo gibt es den im...
Das gibt es teilweise eben auch von Weinfirmen, die das mit anbieten. Vielleicht werden wir mal uns überlegen, mit unserem Partner, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, vielleicht mal sowas auch reinzulegen, weil es eigentlich ganz praktisch ist.
Ja.
Kostet nicht die Welt, spart aber manchmal Sorge und Ärger. Und gerade zum Beispiel, wenn du dann zu Beginn eines Abends sowas einen Wein einschenkst, der so ein bisschen eine Farbe hat und dann auf so eine weiße Tischdecke, ich finde, eigentlich ist dann der Abend oft auch schon gelaufen. Also man könnte dann gleich nach Hause gehen, weil das einfach nur nervt und man versucht das zu kaschieren und es macht dann eben so viel kaputt, gerade wenn man auch mal sagt, ich schenke schon mal vorher ein, dass der Wein ein bisschen Temperatur und Luft kriegt und von daher ist der Dropstop wirklich wahnsinnig praktisch und
Womit fangen wir an, Michael? Womit fangen wir an?
Ja, wie spricht man das richtig aus? Frage nach Spanien. Embruch?
Embruch. 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 Das heißt, das ist die ist katalanisch und das auf Deutsch kann man sagen, ist verzaubert.
Okay. Wir sind verzaubert. Es ist die schmalste. Ist in allen Flaschen gleich viel drin? Die Flasche ist einfach nur schmaler als die anderen, ne?
Ja.
Genau, okay. Es geht los. Axel, es geht los.
Endlich.
Alle Weine haben 15% Alkohol. Das heißt, Axel, du musst heute ein bisschen gucken.
Ja, genau. Weil alle Weine sind aus dem Jahrgang 2018. Also das ist alles identisch, unterschiedliche Qualitäten. Und das ist das auch vieles, was in dem Keller war aus dem Jahrgang 2018. Richtig? Das zusammengefallen ist in dem
Wahnsinn. Waren viele... das war der Jahrgang 2018, der da eben wo 40% Flaschen zerstört wurden.
Ja. Und es ist ja schon gleich, wenn du es im Glas hast, ist es schon gleich, weil wir letztes Mal gesprochen hatten über das war glaube ich beim Frühburgunder, bei den Burgundern, die manchmal nicht diese klassische Rotweinfarbe haben, das ist schon mal gleich Bang, so, ne? So wie man sich das vorstellt.
Ja, ein dunkles, tiefes Rot und auch, glaube ich, sorry Axel, aber ich glaube deutlich mehr auch, was man bekommt, schon in der Nase angeboten. Ja. Ne?
Was bekommst du, Axel, in der Nase?
Beeren, natürlich, also dunkle Beeren.
Now that we're testing the wines, sorry. Before tasting the wines, I think it's so important to explain that all the wines that I produce are natural fermented, spontaneous fermentation. And then not only that's important, also it's important that in the vineyard we work organic and we work with no herbicides, no pesticides. We have three mules flowing, and that's the important thing before we start tasting.
Sehr gut.
Let the people know that all the wine that I produce and all the wine that I put in the bottle, it's the wine that comes from the vineyard. No, I don't do anything different in the winery. I'm a winemaker, but for me, it's more important the vineyard than being a winemaker. And then it's what I wanna show to the people who is drinking the wine. I wanna show my vineyards, not my wine, and that's important.
Also kurz zusammengefasst: Wir reden jetzt über Bio-Weine, über organisch hergestellte Weine oder wie wir auch gern sagen, ebenso wie es die Österreicher nicht machen. Michael, ich glaube, so kann man es gut.
Es ist eine perfekte Beschreibung, kann man schon so sagen, wenn man das Jahr 1984, das ist schon so lange her, quasi hernimmt für diesen Weinskandal. Was ist denn da drin oder gibt es irgendwie, wir sprechen heute viel über Carignan, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht mit, für die Jungs ist das alles auch eine neue Welt, aber dieser Wein jetzt im Speziellen, dieser Embruch, was sind das für Rebsorten, die da in dieser Cuvée drin sind?
Das ist eine Cuvée von 5 verschiedenen Rebsorten. Da ist drin Grenache, da kann ich dir ganz genau sagen auch, da sind 32% Grenache, 26% Syrah, 21% Merlot, 15% Carignana und 6% Cabernet Sauvignon.
Okay.
Also das ist die Cuvée. Das ist ein Wein, der wird in 225 Liter Barrix, wie sagt man da in Deutsch?
Fässern? Barrix, man sagt mal Barrix.
Holstein-Eichenfässer.
Genau.
Werden die gelagert, 12 Monate. Das sind Zweit- und Drittbelegungen, ne, der Eichen.
Und der erste Eindruck, ich habe schon getrunken, durfte ich das? Wir haben noch nicht gesagt, was wir gerochen haben. Doch, Kirsche auch, viel Kirsche. Kirsche, Kirsche, so ein Kirschkompott-Geruch. Habe ich?
Was?
Ich spreche ich Kirsche irgendwie falsch aus? Kirsche, Sherry?
Kirsche.
Sherry! Kirsche.
Ah, ja.
Gut, ich spreche Kirsche schon.
Kirsche, natürlich, aber.
Gute Kirsche, fängt alles mit K an.
Genau, das sind also rote Früchte, ne, würde ich sagen. Ne? Da ist viele rote Früchte, Kirsche.
Das ist genau, was ihr gerade gesagt habt. Man trinkt es. Und man hat einerseits das wohlige Gefühl, was ein Rotwein erzeugt, ne, der so den ganzen Körper erwischt, und andererseits ist er frisch. Das finde ich überraschend. Das ist jetzt nicht so, ich finde nicht, man schmeckt jetzt nicht diese 15% Alkohol. Er hat jetzt nicht diese Schwere, die, wo man denkt, gleich fängt es wieder an zu schneien. Das finde ich sehr überraschend. Also er hat dieses extrem, bei mir ist er auch leicht gekühlt, Michael, er war spät geöffnet, aber leicht gekühlt, perfekt. Auch richtig, auch bei den Weinen in dieser Liga.
Genau, das hatten wir schon öfter, dass der Alkohol einfach ein bisschen besser eingebunden ist, wenn der Wein nicht zu warm serviert. Er wird schnell genug warm, sowieso im Glas. Er soll nicht zu kühl serviert sein, das ist schon wichtig bei dieser Qualität von Weinen. Aber wenn man den mit 14 Grad ins Glas bringt, dann hat er 15, wenn er schon eingeschenkt ist, und dann ist man sehr schnell schon bei 16, wobei ich 15 auch ganz gut finde, damit dieser Alkohol eben eingebunden ist. Was ich glaube, was ich habe in dem Wein, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt, ist so ein bisschen, was diese Frische ausgibt. Ich habe so eine leichte, wie so eine Minze oder Eukalyptus, irgendwas Grünliches, was mir so eine Frische gibt dann auch. Also das nicht nur dieses Bärige, das habe ich auch. Man riecht auch ein bisschen den Alkohol, also, aber es hat dadurch für mich so ein Frischegrad nochmal zusätzlich.
Also es hat für mich so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen.
Merkst du das? Nein, ich rieche das vor allem.
Okay. Es hat für mich so ein bisschen, weil das soll jetzt nicht despektierlich klingen, wenn du ein gutes Mundwasser in den Mund nimmst, dann macht es den Mund so frisch. So, oh Gott, wie er das jetzt übersetzt, hoffentlich nicht falsch verstehen. Aber das hat so, ihr Pfeffermünze trifft es auch, aber so. Der ganze Mund ist irgendwie so, er ist jetzt nicht pelzig so wie oft, sondern so frisch und klar und irre. Also ich finde das irre, dass so ein Rotwein mit solch, mit 15% Alkohol fast so belebend. Also ich finde ihn belebend eher als jetzt müde machend.
Mhm. Aber ich habe also dieses Grip, was wir ja schon öfter gesagt haben, also das stoppt schon so mal so ein bisschen im Mund. Also es ist irgendwas, wenn ich jetzt ganz reines Lakritz esse, also, ne, also hochprozentiges Lakritz, dann habe ich auch dieses Gefühl. Kann das sein? Kommt das aus dem Bohnen? Ist das vielleicht der Geschmack? Oder Andreas, könnt ihr damit was anfangen?
Mit Lakritz? Könnt ihr mit Lakritz? Lakritz und Mundwasser, ja, könnt ihr damit was anfangen in Spanien?
Würde ich sagen, dass das trifft zu.
Ja, und ist das der Boden, den ich da schmecke?
The wines, they have all the pre-red wines, they have one thing that you are always going to find in them is the minerality, you know, the rock, like licking the slate, licking the blue slate. Mm-hmm. And that's what I feel also in Bruges. And Bruges is the wine for us, is our interlabel, but it's the wine for us to open the doors of Priorat, no? It's the first step to go into Priorat. And that's so important, no? It has the volume of Priorat, but at the same time has the acidity and has the freshness, no? And then he tells you, okay, drink more because you have something else in Priorat, no? And if you see, we were with Garnache, Carignan, Merlot, Cabernet, and Syrah, five red varieties. As you know, in Priorat, we work 90% of the wine. In Priorat, it's red wine, no? Only 10% is white, no? And from this 90%, we work with Cabernet, Merlot, Syrah, Garnache, and Carignan. But Cabernet and Merlot, those are the French varieties that we introduced 25 years ago. Carignan and Garnache, those are the autochthon varieties that we had here just after Philoxera. That means in 1900. Now, the young winemakers, we are thinking of the Cabernet and Merlot, and we are planting more Garnais and Carignan. No, I don't know if you're feeling in Bruges, when the Bruges at the end, some, I think one of you told like eucalyptus or something green. This green taste, it's a little bit thanks of the Cabernet and Merlot. No? Cabernet and Merlot, for us, it helps a lot to keep the wines, to keep the bottles for so long. But now the people want wine to drink just after buying the wine. No? And then now we try to do more wine that is drinkable just after bottling. No? And that's what we want to do in a Bruges. No? More Garnais, more Carignan, and less Cabernet and less Merlot. Mm.
Ja, es liegt ja auf der Hand und ich glaube, das macht auch Sinn, dass man sagt, dieser Carignan und die Grenache, für das das Priorat auch steht, das haben sie in dieser Einstiegscuvée des Weinguts eben mit internationalen Rebsorten cuvettiert, um es einfach ein bisschen zugänglicher zu machen und um den Menschen so ein bisschen quasi die Tür zu öffnen ins Priorat, weil danach wird es schon so ein bisschen extremer. Das sind Rebsorten, die durchaus sehr säurebetont sind, die eine dicke Schale haben. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Und du hast eben diese sehr, sehr grünlichen Komponenten, die kommen dann eben über Cabernet Sauvignon, der durchaus das, was Lebendiges auch reinbringt. Und was ich eben aber auch sehr mag, ist, dass es sehr, sehr trocken ist. Und ich finde, das ist sehr, sehr elegant am Gaumen, ohne dass es austrocknend ist. Aber ich finde es sehr, sehr anregend, wenn Weine wirklich sehr, 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 sehr trocken sind. Das ist sehr, sehr schön und animiert auch, davon mehr zu trinken.
Die grünlichen Komponenten, was meinst du damit?
Also es sind eine Rebsorte wie Cabernet Sauvignon zum Beispiel oder die immer so eine grüne Paprika oder vielleicht so ein bisschen Eukalyptus, was Minziges eben mit reinbringen und dadurch eine Frische diesem Wein noch zusätzlich geben, sodass auch für mich...
Also grüne Paprika und Eukalyptus sind für mich jetzt sehr weit auseinander.
Du hast ja noch nie grün. Ganz kurz, Axel. Hast du seit der letzten Folge jemals grüne Paprika gegessen?
Aber es würde trotzdem in die Obergruppe.
Grüne Peperoni. Ja. Aber die waren nur so.
Grüne Lakritz. Nein, es würde trotzdem in diese vegetabile Richtung geben. Wenn du das sagst, das hat leicht so eine grünliche Komponente, würdest du sagen, in diese vegetabile, das heißt alles, was irgendwo gemüsig ist, ja, oder kräutrig, da würdest du das reinpacken. Und dann würdest du diesen Begriff hernehmen und damit wäre diese Familie genannt, alles, was irgendwo grün ist. Weil die Beeren sind nicht grün, ja. Aber alles, was kräutrig ist, grün, das würdest du damit dann abdecken. Auch wenn, du hast völlig recht, Minze und Paprika komplett unterschiedlich riechen und schmecken. Aber trotzdem ist gemeint, so eine grünliche Komponente hinein in so ein eingekochter Beerenmix. Ja? Und wenn das nur dieser Beerenmix ist, dann wird es sehr, sehr behäbig und sehr vielleicht noch lakritziger und noch eindimensionaler und vanilliger, wie auch immer. Und jetzt durch dieses Grüne ist es eben sehr, sehr lebendig.
Es ist ein bisschen, am Ende habe ich tatsächlich so was Bitteres, so wirklich diesen grünen Paprikageschmack. Würde man bei einer Cuvée, nimmt man dann immer, jetzt absolute Laienfrage, immer nur rote Sorten zusammen und nur weiße Sorten zusammen oder könnte man das auch mixen?
Ja, also es gibt auch sehr viele Cuvées, die auch einen kleinen Teil Weißweinrebsorten haben. Das wird im Rhonetal sehr gerne gemacht oder auch in Australien, dass zum Beispiel die Rebsorte Viognier, eine Weißweinrebsorte, zu kleinen Teil auch dazu gemacht wird. Da spricht man mal zwischen 3-5%. Der Wein ist trotzdem tief dunkelrot, aber der Viognier gibt so ein bisschen eine Frische, ein bisschen eine Leichtigkeit dem Rotwein. Das ist nicht unüblich, wird schon gemacht.
Viognier ist unser Weißwein, von dem wir im Cellier-Val-Merck machen, ist 100% Viognier.
Okay, also ihr habt sogar einen Weißwein auch. Ja, das ist ja spannend. Aber
problematisch ist natürlich jetzt bei diesem Wein, dass man echt, Axel hat schon nachgeschenkt, man würde jetzt gern weiter trinken. Das wäre aber jetzt auch bei 3 Flaschen bei 15-prozentigen Weinen riskant. Ne? Also ich würde jetzt...
45%, ne? Also muss aufpassen.
Also es könnte in weiterer Folge zum Verlust der Muttersprache führen, egal welche Sprache die Muttersprache ist.
Daher kommt das bei dir.
Ja, Dauerbreit.
Aber toll. Axel, willst du noch eine Frage stellen? Weil das interessiert dich ja am stärksten bei diesem Wein.
Was der kostet, ne?
Was der kostet.
Was kostet der?
Axel, was denkst du, was der kostet? Was willst du dafür bezahlen?
Ich würde sagen, ich glaube, dass er 25 oder mehr kostet.
Ich würde auch sagen, dass ich so zwischen 30, 35 Euro
Also würde mich jetzt, auch nicht wundern, würde mich aber auch nicht wundern, wenn er jetzt 58 Euro kostet. Also das kann jetzt rechnerisch schwer sein, aber ich glaube, dass das schon ein hochpreisiger Wein ist, weil ich muss sagen...
Wieso kann das rechnerisch nicht sein, Axel? Was für eine Rechnung hast du schon, die ich nicht kenne?
Naja, also ich glaube, also dieses ganze gesamte Paket kostet irgendwie fast 100 Euro, oder?
Ja, 99,90. Oh, 99,90.
Ja. Und dies ist eine Werbeeinspielung der Kollegen.
99. Wenn das der Einstiegswein ist, dann...
ich löse es, er kostet 19,90. Also ein 20. Wow.
Ist das der gleiche Preis in Spanien wie in Deutschland? Oder macht ihr andere Preise für verschiedene Märkte?
Nee, das sind wohl so die gleichen Preise. Ja. Das steht überall.
Was mich total irritiert, du hast exakt dieselbe Stimme wie der Regierungssprecher von Schleswig-Holstein. Ich denke immer jeden Moment Daniel Günther.
Das mache ich neben.
Daniel Günther kommt rein. Okay, aber das ist, finde ich, das ist jetzt erstmal ein fairer, ist es auch schon Werbung, ist es ein fairer Preis?
Ich dachte, das wäre der Ministerpräsident und nicht der Regierungssprecher.
Nein, der Regierungssprecher spricht so, und der Regierungssprecher ist ja derjenige, der für den Ministerpräsidenten spricht.
Ah, okay.
Für deinen Minister. Was trinken wir als nächstes? Welche Reihenfolge?
Als nächstes trinken wir einen Wein, da siehst du nur relativ klein, steht da drauf Idus.
Idus. Der Wein heißt Priorat Idus.
Idus steht für was?
Idus, das ist aus dem römischen Kalender.
Die Iden des März, ja genau. Das kann Axel uns gleich nochmal in Ruhe erklären. Aber
gibt es einen Film, der so heißt?
Ja.
Ja. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die normalerweise die Bauern sehen und also ihre Saat aussehen, und das ist im Weingut, wird da vor allen Dingen wird immer die nächste der nächste Jahrgang bestimmt. Also setzen wir uns zusammen und bestimmen die Cuvée. Sozusagen.
Also dann legt ihr fest, was ihr mit wem vermischen wollt im Laufe der nächsten...
Hallo?
Seid ihr noch da?
Da war ein kleiner Aussetzer.
Mach nichts. Da liegt, also ihr
ein,
legt
dann... ein ständiger Aussetzer.
Das sind die 15%.
Okay, wisst ihr was, Leute? Ich sag gar nichts mehr. Wir schwenken. Also auch das wieder gleich im Glas, tiefdunkel. Und ein Erlebnis in der Nase. Feuerwerk. Michael, jetzt sag mal, aber das ist interessant. Axel und ich haben immer noch das Problem mit der Nase. Wir schmecken mehr, als wir riechen. Hm. Was heißt das?
Okay, aber ne, bevor jetzt mein erster Eindruck, wenn ihr das Glas schwenkt, ist wie so eine Himbeerkonfitüre. Der erste Eindruck. Wenn du das
ja,
wenn du
den, wie so ein glasierter Apfel auf dem Jahrmarkt hatte ich, weißt du? Das war jetzt
ja, aber,
wie so eine Süßigkeit riecht es ein bisschen, finde ich.
Ja, ja, aber...
Ja, so du, ich weiß, was du meinst, dieses, wie heißen diesen Hamburger Bonbon?
Ja.
Weißt du? Dieses, wie heißt es denn? Oh. Wissen unsere Zuhörer, schicken, wie das heißt. Wie heißt das? Speckbonbon? Du weißt, was ich meine, ne?
Nee, ich meine wirklich diese glasierten Äpfel, weil die rot glasierten Äpfel, also die kandierte, genau, wie so eine kandierte Frucht, finde ich.
Aber du hast recht, Himbeer ist viel.
Himbeer ist krass. Also ich hatte das jetzt sehr, sehr intensiv, so eine ganz, eine vollreife, süße Himbeere. Die Himbeere ist ja oft bitter auch, ne? Aber jetzt in dem Fall, was die Nase hergibt, und meine Mama macht so eine Himbeermarmelade, und genau daran erinnert mich das. Wahnsinnig, wahnsinnig intensiv. Also viel heller. Ich habe jetzt gar nichts Grünes in der Nase, sondern viel mehr dieses Bärige. Ein bisschen Blaubeere, Himbeere, aber vor allem als sehr intensiv in der Nase.
Ist wie so ein, es ist echt, es hat was von so einem sehr konzentrierten Fruchtsaft.
Mhm. Ja, wie diese, ich sage jetzt mal Tritop, oder heißt es, glaube ich, in Deutschland, wie du das so
ja, quasi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ja. Mundwasser und Tritop heute für mehrere hundert Euro.
Riecht auch was Gewürziges? Also habt ihr irgendwie irgendwelche Gewürznoten?
Nee. Habe ich jetzt nicht. Sehr, sehr helle Beeren, sehr helle, klare Beerenfrucht mit so einer leichten Süße. Das ist meine Nase, die dominiert.
Hast du manchmal, wenn du so eine Fruchttee-Mischung hast, finde ich, da hast du diesen Geruch auch. Mm. Also dieses, also, aber richtig Lust, das zu trinken. Und ich finde es jetzt cool, das herauszuzögern. Weil ich freue mich. Was ist das jetzt für ein Wein? Der erste war ein Einsteigerwein. Was ist das jetzt für ein Wein?
Das ist ein. Soll ich darauf antworten?
Unbedingt, weil Michael weiß es, glaube ich, nicht. Und Axel und ich.
Das auch ist nicht. Ein Wein, der ist vor allen Dingen ein Wein, den wir produzieren mit den Weinbauern. Das heißt, das ist ausschließlich zugekaufte Weintrauben. Wir haben im Eigentum 44 Hektar Weinberge. Und das ist ein Wein, da machen wir von 8 Hektar Hektar, die wir zukaufen von den Weinbauern aus dem Dorf.
Und, das heißt, es sind verschiedene Rebsorten. Welche Rebsorten sind da drin?
Da ist Carignano und Grenache. Kann ich dir genau sagen, das sind 88% Carignano. Und der Rest ist Grenache. Das heißt, das ist wirklich schon ein ganz typischer Wein hier aus Priorat, der den Priorat darstellt.
Carignano gibt es nur bei euch, Michael? Oder wo haben wir das auch?
Tatsächlich Carignan, das wissen viele gar nicht, ist die meistgepflanzte Rebsorte in Frankreich. Also mehr als es Chardonnay oder Cabernet oder Merlot gibt es das. Es ist tatsächlich eine Rebsorte, die vor allem ein Massenträger ist. Auch weltweit ist es eine der meist angepflanztesten Rebsorten, vor allem auch im nordafrikanischen Raum, so in Algerien, Marokko, weil es eigentlich relativ große Mengen auch produziert, eine relativ spätreifende Traube, die gar nicht so einfach zu bewirtschaften ist. Und die eben sehr gut auf so ganz kargen Böden wächst, allerdings zu Lasten des Ertrages. Und das ist erst, würde ich sagen, seit den 90er Jahren, dass es eben Winzer gibt, die einfach gesehen haben, das Potenzial dieser Carignan-Traube oder auch Mazzuelo als Name vielleicht schon mal irgendwo gesehen ist das Gleiche, die dann erkannt haben, in Südfrankreich wächst das eben viel, im Roussillon, aber eben auch in diesem Bereich und kommt ursprünglich aus Spanien, also aus Carignana. Da gibt es eine Stadt, genau, ein Städtchen, genau. Dann, die das auch so heißt wie die Rebsorte, die von daher kommt, ja.
Und wir haben hier im Priorat, haben wir hier im Porrera, wir liegen am meisten im Osten von dem Prioratgebiet. Das heißt, wir liegen am nächsten zum Meer. Im Inneren des Landes wird mehr Grenache angebaut. Und hier bei uns im Osten, wo die Meerbrise noch bis hierhin kommt, sehr einfach, da wird mehr Carignano angebaut.
Okay, habt ihr schon getrunken, Jungs?
Ja. Mhm. Mm. Das ist ja so. Ah. Aber es geht einem viel durch den Kopf, wenn man das trinkt, finde ich.
Mhm. Also,
es hat so ein ganz am Ende hat es etwas, was ich so noch nicht in diesem Podcast erlebt habe. Ich kann es gar nicht. Ich wollte erst wieder so was Brausepulveriges sagen, aber es nutzt sich auch ab, diese Bezeichnung. Aber es ist so, weißt du doch, was das ist? Kennt ihr das, wenn man ganz lange an einem Bonbon lutscht und dann ist dieser Bonbon weg? Und dieser Geschmack bleibt aber noch ein bisschen im Gaumen drin. So kommt es einem vor nach einem Schluck. Das soll jetzt ein Kompliment sein.
Auf jeden Fall. Was ich total dran mag, finde ich, es ist so elegant. Es ist so feingliedrig und es wirkt auch so natürlich. Gar nicht irgendwie versucht, komprimiert irgendwo reinzudrücken, sondern es hat so einen unfassbaren Trinkfluss. Also ich finde, das ist nicht aufdringlich. Du hast diese Frucht, die in der Nase ist, ja, aber am Gaumen ist es sehr, sehr stimmig. Das Tannin ist viel weicher. Ich finde, der Wein ist viel zugänglicher als der erste Wein. Ich finde, er ist viel weicher und viel eleganter und hat eine irrsinnige Länge. Wenn du den runtergeschluckt hast, das empfinde ich genauso wie so ein, wenn du irgendwas im Mund hattest, was ziemlich toll war. Und dann ist es leider weg, aber du hast es immer noch im Mund und möchtest eigentlich erstmal gar nichts anderes essen, um dieses Mundgefühl zu behalten. Ja, das empfinde ich auch absolut.
Und Axel sieht total, wenn ich das sagen darf, du siehst selig aus, Axel. Du hast was Seliges. Träumt fast.
Nee, aber so ich höre gerne zu. Also ich bin fast wie der beste Zuhörer hier. Aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich finde, auch hier ist diese Lakritznote drin, aber nicht so doll wie in dem ersten, sondern es ist so ein bisschen eleganter tatsächlich. Die ist irgendwie, schwingt so in der Mitte für mich mit. Wenn ich ein Bild malen würde, dann würde ich da irgendwo so eine Lakritzlinie reinmalen. Die aber irgendwie hier, genau, ganz elegant ist, als ob sie da schon.
Aber isst du eigentlich nebenbei auch immer noch ein bisschen Lakritz, weil du bei jedem Wein jetzt, du hast, glaube ich, wieder nebenbei, hast du
nee, also, noch so Lakritzstangen aber wer mir, also wenn mir bei diesen beiden Weinen sagen würde, das hat mit Lakritz nichts zu tun, dem würde ich sagen, ey, dann hast du keine Ahnung.
Ist das so, Michael? Kann man das sagen?
Wirklich, es gibt ja, also Lakritz ist jetzt nicht gemeint irgendwie so Katjes oder so, sondern es gibt wirklich ja hochkonzentriertes Lakritz, gibt es auf Island zum Beispiel. Und das ist für mich so eindeutig dieser Geschmack, dass ich mich davon nicht abbringen lassen würde.
Aber liegt es daran, weil der Geschmack auch so hochkonzentriert ist, Michael, dass man das dann. Weil beides so große Geschmackserlebnisse sind offensichtlich?
Konzentrierte Beerenfrucht hat immer was auch mit Lakritz zu tun, auf jeden Fall. Bin ich der falsche Ansprechpartner? Ich würde sagen, das ist auch wirklich ein massiver Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Und in Deutschland lieben die Menschen Lakritz auf jeden Fall hier im Norden. Meine ganze Familie, meine Schwiegereltern, alle süchteln meine Kinder. In Österreich würde ich sagen, von 100 ist einer, der Lakritz mag. Und 99 sagen, geh nur weg davon. Also Österreich, glaube ich, da kennt man das gar nicht oder man mag es einfach überhaupt nicht. Und deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich weiß gut, wie das riecht, ja, und ich verstehe Axel. Ich habe aber auch noch nie so ein isländisches, geiles Lakritz gegessen, dass ich da mitreden kann oder gerochen. Aber dieser Lakritzton, der häufig ja auch in Lakritz und Eukalyptus in australischen Shiraz oft drin auch ist, das habe ich beim ersten mehr. Aber das ist ja, Axel, das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, dass der zweite eleganter, feiner ist. Ich finde ein sehr sinnlicher Wein, also ein sehr in sich ruhender Wein. Ich finde es sehr stark.
Andreas, jetzt aber, der richtige. Ich muss das jetzt einmal wissen. Andreas, was sagst du zu meiner Lakritz-Behauptung?
Ich bin absoluter Lakritz-Fan.
Ja, ist das da drin?
In unserer Familie, wir sind damit aufgewachsen. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich würde auch dazu stimmen.
Okay, aber was sagt Albert dazu? Albert, das ist ja jetzt wichtig, das ist ja ein offener. Lakritz, das ist mir übersetzt. Was heißt Lakritz auf Englisch?
Licorice.
Wow, du sprichst gut Englisch. Du kannst viele Sprachen, Michael, ne?
Ja, nur Deutsch hapert es
nicht. Nein, das ist immer ein... Moment, ich muss noch gleich mal gucken. Wir haben ja so viele Briefe gekriegt. Ich muss ein paar Briefe vorlesen. Also, was sagt Albert zu dem Lakritz-Vorwurf?
Licorice.
Würde ich mal sagen.
I was listening and I was wondering what word that means, because you're been saying licorice for a lot of times. I feel it. It's not the one that I feel it more of my wines. Sometimes the licorice or regalicia in Spanish, it comes from not only from the variety canyon, also comes from the barrels that we use sometimes more than the varietal. It's not a varietal thing for the canyon, or maybe we didn't find it in Priorat. But Carignana is more like strawberries, cherry, but so mature, no? More like dry fruits and bread, but black fruits, no? And Garnacha is more like strawberries and cherries, but fresh. And that's together. It's a good couple, no? Carignana, Garnacha. Carignana, it's more like dry fruits, like black fruits, but Garnacha is more like fresh fruits. Doesn't that? Together they make a good blending. And in this wine, what we're going to feel between the difference between this wine and the other wine, the wine we're going to taste after, it's this wine I pick it 1 week before I pick the other wine. And I pick 1 week before because this wine is the wine that we produce thanks to the grapes that we buy from other farmers. And Vallac, it's always been a social project to help the people in the town. And I pick 1 week earlier because I don't want them to lose the grapes if a storm comes or if something happens in the vineyard. I don't want them to lose the grapes. And that's not I pick 1 week earlier, even if they are a little bit green, but I pick it. And sometimes the good thing of videos is that I pick one week earlier, it's you feel the freshness, no? And that's the important thing. And that's what I feel from this wine, no? This freshness. But even in the mouth it's deep, but at the beginning and the smell, it's so fresh.
Ich würde ganz kurz übersetzen, thank you. Ich würde ganz kurz übersetzen, glaube ich, die Kernaussage, wer behauptet, dieser Wein schmeckt nach Lakritz, hat überhaupt keine Ahnung. Kann man das so kurz zusammenfassen? Michael, ich glaube, das habe ich
wirklich... Dafür ist mein Englisch nicht gut genug, dass ich das
Michi so... Wenn Michi das so gesagt hätte, wie wir es gerade gehört haben, dann würde ich das auch sagen.
Albert, was ja interessant ist, quasi, das ist ein Projekt, wo quasi die Bauern aus der Region unterstützt, weil er das unter seiner Marke auch verkauft. Das heißt, er fährt hin und erntet das für die müssen gar nichts tun, sondern nur das ganze Jahr diesen Weinberg pflegen, oder wie sieht das aus?
Nein, die Weinbauern pflegen natürlich ihre, die müssen ihre Weinberge pflegen. Das Ganze war eben so, dass das so eine kleine Revolution hier war auch, wo der Valjak mit dran beteiligt war. Das heißt, hier war das Lache hier völlig brach bis in den 80er Jahren sozusagen, bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Priorat. Das war armes, ärmstes Gebiet hier. Und da ist dann also Valjak, die Gründer, sein Vater und Louis Liac, die sind hier, der hier aus dem Dorf ist, Louis Liac, und die sind hingegangen, haben gehört von den Pionieren, René Barbier, Alvaro Palacio und sowas, die haben gesagt, hör mal, ihr sitzt hier auf einer Goldgrube, ne? Da ist die Weine, ihr habt unheimlich alte Weinberge, das ist Gold wert, ne? Und daraufhin haben die gesagt, da das hier völlig verarmtes Gebiet ist, wir müssen denen helfen. Wir zahlen euch das Dreifache, was bis jetzt bezahlt wird. Ne? Was die gesagt haben, ja, die haben keine Ahnung, der eine ist Notar, der andere ist Sänger, Popsänger, und die haben keine Ahnung, aber wenn die das sagen, dann machen wir das. Ne? Dann bestellen wir wieder unsere Weinberge mit den alten Weinreben und geben die denen. Ne? Und das hat eine Revolution hier ausgelöst, da die Leute wieder von dem Weinanbau leben konnten. Mittlerweile ist der Preis, den die zahlen für ein Kilo Trauben, sind 5 Euro, zwischen 4 und 5 Euro. Das heißt also, in der Champagne werden 9 Euro bezahlt, da sind wir noch nicht, aber...
Aber schon
in der Region. Regionen, wo kein Euro bezahlt wird, ne? Also von daher.
Ja, und das ist also schon hier die Revolution, und wir kontrollieren natürlich, wir sagen denen, jetzt wird das und das müsst ihr machen, das und dies. Der Kampf beginnt immer am Ende, wenn wir sagen, nee, wir wollen noch nicht ernten, und die sagen, ja, wir wollen aber schon, dass geerntet wird, weil die natürlich nicht Angst haben, irgendwelche Einträge zu verlieren, weil irgendwas Wetter vielleicht nicht mehr stimmt, oder wollen die früher ernten, und wir wollen immer noch, wir warten auf die optimale Reife der Trauben. Hm. Da ist dann manchmal der Kampf am Ende.
Aber da wird ja oft das ja auch so gemacht, dass man dann einfach sagt, ich bezahle dich für das Land, auch wenn da viel weniger am Ende rauskommt, auf meine Verantwortung. Und damit kann man den Winzern ja auch oder den Weinbauern quasi entgegengehen, um ihnen das wirtschaftliche Risiko wegzunehmen, um einfach zu sagen, ich zahle dir so, wie du machst das bitte so, wie ich das möchte, um die besten Weine rauszubringen. Und ob da jetzt 100 Kilo mehr oder weniger sind, das Risiko brauchst du gar nicht eingehen, weil ich zahle dich für die Fläche.
Also wir zahlen, wie gesagt, wir zahlen fürs Kilo. Wir zahlen
okay. Ja, super. Dann verstehe ich den Anbauer auch, der sagt, nee, lass mal reinholen, jetzt sind die noch so schwer und groß, die Trauben, bevor die so ganz klein und schrumpelig sind. Ja.
Axel sieht so selig aus gerade. Ich glaube, dir geht's gut gerade, Axel. Das ist so ein...
Ja, ich bin so... Ja, hier leicht einsitzen und keine Termine. Ne?
Ist schon ein bisschen, geht mir auch so, dass ich denke so, lass die doch mal reden. Aber andererseits,
ich stelle mir das gerade so vor, diese Weinbauern da, schön in Spanien.
Ja, man kriegt gute Laune, es ist auch so, wie das ist auch, man ist draußen, es ist wieder, wie ist bei euch die Lage in Sachen Corona gerade?
Wie das hier läuft.
Ja, wie ist es bei euch gerade? Also ist angespannt, ist Lockdown, wie ist die Lage?
Natürlich wie in Deutschland, ne? Wie in Deutschland, wie in Frankreich. Also ist gleiche Situation. Hier die Restaurants, die dürfen morgens Frühstück bedienen und Mittagstisch. Und ab 6 Uhr müssen die zumachen. Also weil hier natürlich viel auf der Terrasse auch, also die Terrassen sind alle auf, ne, und drinnen in den Restaurants müssen natürlich 50% nur belegt werden, können nur die Tische belegt werden. Und sonst ist 22 Uhr in Barcelona, also insgesamt in Katalonien ist 22 Uhr ist
Ausgangssperre.
Und bis 6 Uhr morgens und Maskenpflicht, wenn du rausgehst. Sobald du Fuß vor die Tür setzt, muss Maske aufsetzen.
Das ist jetzt in Hamburg auch mehr oder weniger so. Es ist sogar so, wenn man joggt um die Alster, muss man eine Maske tragen. Da bin ich froh, dass ich nicht um die Alster jogge. Aber sag mal, wir müssen jetzt, man ist ja jetzt total angefixt und denkt sich so, jetzt kommt die große Flasche. Wir müssen nochmal erklären, was kostet Flasche Nummer 2, Axel? Kannst du das sagen? 19 die erste. Auch die ein bisschen mehr.
Also, muss ja. Würde ich so nach auf Grundlage meiner gesamten Erfahrung, die ich bisher jetzt gesammelt habe in diesem Weinpodcast, würde ich schon auch schmecken, dass dieser Wein sehr viel eleganter ist. Und solche Flaschen waren bisher immer auch dann ein ganzes Stück teurer. Wenn die erste 20 gekostet hat, dann würde ich sagen, dass die zweite also locker über 30 kostet. Wäre manchmal gut. Aber die Frage ist, stimmt es?
Jahrelange Erfahrung kann man nicht verleugnen. Axel, du bist einfach einer von uns in der Weinbranche. My brother from another mother. Die Flasche kostet ziemlich genau das Doppelte, also 39,90.
Okay. Wow. Und jetzt kommt ja nochmal zum Ende diese Flasche. Oh Gott, Axel.
Ja.
Ich kann Flasche nicht mehr sagen.
Ja, die Flasche.
Wie viele andere Wörter.
Lass es, wie es ist.
Die Flasche sieht schon so aus, als würde sie am sagen, ich zeige sie mal hoch. Die Flasche sieht schon aus, als würde sie am sagen, ich bin etwas Besonderes. Ich bin nicht eine, die ist auch schwer jetzt. Und dabei hat sie genauso viel. Und bevor wir darüber sprechen, muss ich einen Brief vorlesen. Einen von vielen Briefen. Wir kriegen so viele Briefe im Moment. Das ist toll. Von Udo Mittler, der schreibt, liebes Vier-Flaschen-Team, ich verfolge euren Podcast seit ein paar Wochen mit großer Begeisterung. Ich habe erst ab Folge 15 davon erfahren und habe dann, Achtung, alle alten Folgen nachgeschaut und mittlerweile, jetzt kommt es, fast jede Folge schon zweimal gesehen. Das finde ich großartig.
Wow.
Euch interessiert ja auch immer, wie die Zuschauer, Zuhörer die Folgen hören und sehen. Ich selbst schaue sie ausschließlich auf YouTube, mache das meistens am Abend und gönne mir gern ein Gläschen Wein dazu. Ich finde es toll, dass man die Weine aus der Sendung jetzt schon im Vorfeld bei Piep Piep beziehen kann.
Zirkus Weinkeller.
Pass auf. Oh, Axel, das muss ich wieder rausschneiden. Besonders gefällt mir, dass ihr eine sympathische Truppe seid und man eine gute Mischung aus Unterhaltung und etwas über Weine lernen bekommt. Sie ist für mich vor allem in der Corona-Zeit ein regelmäßiger Begleiter geworden, der mir diese schwierige Zeit sehr versüßt. Das habe ich auch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn Corona vorbei ist, dass das dann keiner mehr hört. Aber gut. Es ist, das darf ich nicht hören. Es ist sehr schwierig, finde ich, wenn die Folgen zu lange dauern als eine Stunde. Nee, er schreibt genau das Gegenteil, wie alle. Weil euch das ja immer interessiert, meine Lieblingsfolge war die mit Henrik Thoma, unter anderem auch wegen der Blindprobe, bei der Thoma, aber auch die Folge mit den Lalilus oder die mit Günter Jauch zählen zu meinen Favoriten. Jetzt kommt's. Eine Frage, die mich aber außerdem seit den frühen Folgen beschäftigt, ist die, wie denn Michaels Name nun richtig ausgesprochen wird. Naja, Michael halt. Betonung auf dem, oder? Auf dem Chell. Also, ja. Ne? Und was genau Lars dabei falsch macht, geht es vielleicht um die Betonung. Lars betont gerne die zweite Silbe, während Michael in meinen Ohren eher die erste Silbe betont. Oder geht es eher darum, dass Lars das Ende zu sehr als Kute ausspricht? Eine Auflösung würde mich sehr interessieren. Schreibt Udo Mittler. Udo, vielen Dank erstmal für dein Interesse. Tolle Resonanz, da freuen wir uns sehr drüber. Und Kute, was stört dich daran, wie ich es ausspreche, Michael?
Was glaubst du denn? Also das würde mich mal interessieren.
Ja. Er schreibt sich ja K-U-T-E-J. Kute. Ja. Kute, ich meine, ich spreche es einfach, Leute, ich spreche es einfach richtig
versuch
aus.
Doch mal die erste, versuch mal die erste Silbe zu betonen.
Kute. Kute. Ah. Hm? Kute.
Ja, ist aber richtig. Aber du sagst immer Kute. Aber das ist falsch. Also es heißt Kute.
Ja, Leute, aber wo ist da jetzt mal, jetzt fragen wir auch nochmal.
Ist so ein großer Unterschied.
Wo ist denn da der Unterschied? Das ist so, als wenn ich sagen okay, würde.
Ich sag's nochmal langsam. Ja. Kute. Kute.
Kute.
Weißt du was? Du,
jetzt Kirche. Haben
Kirche. Es ist, Andreas hat recht. Es ist dieses, ich darf keine Wörter mit K mehr sagen.
Nee. Jetzt haben wir es fast aufgemacht. Sprich, also Michi, sag nochmal und Lars, versuch mal nachzusprechen, ja. Bitte.
Kute.
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 Kute. Ja, was ist jetzt richtig?
Ja, Kute.
Axel, können wir nicht einfach, gibt es irgendeinen Weinexperten, der irgendwie Müller heißt oder Meier?
Ja, werde ich.
Markus Schneider. Wir nehmen einfach Heider, Markus Schneider.
Heider würde ich mir wünschen. Heider würde ich mir wünschen. Also den würde ich mir doch nicht wünschen.
Also, Heider trifft, also Entschuldigung, Heider, also es ist geklärt.
Heider oder Leander.
Ich habe dieses Sprachwort. So, jetzt.
Aber was man in der heutigen Sendung lernt, ist, ja, wie man das Weingut Vaillac ausspricht. Weil das wusste ich nie. Weil man schreibt es V-A- L-L-L-L-A-C-H. Also zwei Wörter, V-A-L-L. Und ich dachte immer, es heißt Fallach, so wie es auch da steht. Weil ja, es endet mit zwei L und es startet mit zwei L. Und als ich dann gesprochen habe im Vorweg, und es ist von Vaillac, und ich dachte, von Vaillac, Vaillac steht nirgendwo auf der Flasche. Was ist das, Vaillac? Das hört sich so wie Pauillac an, eine Region in Bordeaux in Frankreich. Aber es heißt Vaillac. Also jeder, Vaillac, der das nur irgendwo mal überhaupt sieht auf einer Weinkarte oder mal irgendwo das eingeschenkt bekommt und unseren Podcast hört und sagt, oh Mensch, du hast einen tollen Wein von Vaillac, dann wird der Gastgeber sagen, krass, woher weißt du überhaupt, wie man das ausspricht? Und dann könnt ihr sagen, ich höre vier Flaschen und seitdem weiß ich viel mehr als vorher.
Ja, Wahnsinn, aber okay, ist das aber...
Okay. Ist Kute richtig?
Ja. Alles besser als Kute. Aber okay, ich freue mich, dass Udo Mittler sich da so Sorgen macht. Das finde ich wirklich rührend. Danke, Udo.
Wirklich. Was sagen die die Sprachprofis? Ist das normal, dass diese 4L Vaillac ausgesprochen werden oder ist das eine Besonderheit bei diesem Namen?
Nee, das LL im Katalanischen am Anfang eines Worts wird immer wie LJ, also phonetisch. Ne? Jack wird das ausgesprochen, wie LJ, LJ, ja, AK. Das CH wird immer wie K.
Okay.
Jack.
Ja, weil als wir das erste Mal gemeldet oder gesprochen haben, fand ich das auch so, ne? Ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, das sind irgendwie große I und die L, das sieht alles so ähnlich aus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann also vier L da irgendwie auf einmal hintereinander.
Nebeneinander.
Haben wir in Deutschland irgendwie. Haben wir nicht.
Aber zum Beispiel bei Axel Leonhard haben wir ja auch zwei L hintereinander.
Ja. Du musst ja eigentlich auch
Ja, um auf den nächsten Wein zu kommen.
Danke, lieber
Michael. Ja. Das ist der Porrera. Das ist der Topwein unseres heutigen Podcasts, allerdings nicht der Topwein des Weingutes. Da geht es nochmal ein bisschen auch noch weiter nach oben. Glaube ich, oder? Mastel Rosa ist der Topwein, richtig?
Ja, dann, wir haben noch einen darüber, ja. Das ist der Mastel Rosa.
Ja, perfekt. Aber wir freuen uns schon extrem über den Porrera, den wir heute trinken. Und was ist das Besondere dran?
Was ist das Besondere dran? Das ist ein Dorflagenwein. Erstmal, da ist also, wie sagt man auf Französisch, sagen die Vin de Village, ne? Auf Deutsch ist Dorflagenwein, ja.
Und, deshalb heißt der. Ortswein, würde man sagen, quasi aus einem genau. Ort, ja?
Wo die Weintrauben aus den Grenzen des Dorfes kommen. Da sind 100, 110-jährige alte Weinreben. Haben wir 77% Carignana und 23% Grenache. Das ist ein Wein, der wird auch 14 Monate in Eichenfässern gelagert. Das ist also von einem unserer großen alten Weinberge aus dem Eigentum. Ich komme nicht von anderen Weinbau.
Und der Ort heißt Porrera, so wie es auch draufsteht? Oder
ist der Name des Dorfes.
Okay.
Mhm. Ah, okay. Ja. Und ich habe schon mal genascht. Ist es der teuerste Rotwein, den wir je in diesem Podcast in einem Jahr, also ist es nicht der teuerste Wein, das ist und bleibt der Riesling für Luisa Neubauer, aber es ist der teuerste Rotwein, oder?
Nee, ja. Tatsächlich war der AMG teurer auch.
Ach, natürlich, der eigene Rotwein war selbstverständlich teurer, des Kollegen
Coutet.
War wieder war richtig,
Udo
war
Mittler, richtig. Udo Mittler, wir brauchen Sie, Udo Mittler.
Aber das war doch jetzt aber richtig, Coutet.
Nein. Axel hat sich schon komplett geschnallt, schon in Folge 2. Also wahrscheinlich schon im Laufe von Folge 1.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich finde die Versuchung, das so auszusprechen, ist natürlich groß, aber... Genau, wir hatten ja schon mal versucht mit, ne, so.
Cool. Das hat keinen Sinn.
Aber lass ich höre das
viele so Nerven, viele Nerven, viele Nerven, ja, du hörst es auch, viele Nerven, dieses, wir lassen es einfach, wir bleiben jetzt, Michael, wollen wir jetzt nicht einfach beim Du bleiben? Ich bin Lars, Michael. Ja,
wunderbar, Michael Kutte ist mein Name.
Hallo Michael. Michael, was, wie so eine Selbsthilfegruppe, so ein bisschen ist es aber auch so, was riechst du?
Für mich ist es jetzt nicht ganz so bärig. Sondern die Nase ist für mich viel subtiler, viel komplexer. Das ändert sich wirklich. Ich habe im ersten Ansatz habe ich gedacht an schwarze Oliven, wie dieser Sud, wo schwarze Oliven drin sind. Dieses Öl, so riecht es ein bisschen.
Stimmt.
Ich habe auch irgendwie was Rauchiges, Tabakiges da auch ein bisschen, wisst ihr, ich sage, es ist so Espresso oder Mokka, aber wenn man so ein Frozen Espresso hat, so ähnlich riecht das. Das riecht so ein bisschen nach Espresso mit Milch und Zucker, dieses Frozen, das man so fertig auch kaufen kann. So, das habe ich so ein bisschen vom Geruch her.
Es hat was Richtiges. Es hat am Ende, finde ich, was Zuckriges, was Süßes. Mhm. Ganz am Ende. Das heißt ja, wenn du es riechst, riecht es ja nicht, aber am Ende hat es sowas, so ein bisschen wie Zuckerwatte-Geschmack, ganz am Ende. So einen ganz leichten Hauch von Zuckerwatte-Geschmack.
So ein bisschen Vanille riecht man vielleicht auch. Also Vanille. Natürlich auch so dunkle Beere, aber das ist gar nicht so der Hauptbereich. Was riecht ihr denn in Spanien, bevor Axel loslegt? Okay, ihr seid leider...
Die Spanier sagen nichts mehr.
Andreas, was riecht ihr denn? Was riecht ihr denn darin? Was riecht der Winzer?
Er stellt sich natürlich dann...
Ja, dann muss er Axel in der Zwischenzeit erzählen, was er riecht.
Axel, was riechst du denn? Lakritz. Jetzt kommt Albert. Ein Glück.
But this wine, Porreras, it's for us, it's so important because it's the wine that produces of the grapes that we have in our best three vineyards after Mas de la Rosa. Mas de la Rosa is our top wine, and after we have those three vineyards that I make this wine. Those vineyards are 85 to 110 years old, and then they are planted in 60 to 70% slope, right? It's like that, and then. Okay. All the vineyards we work with animals, with mules plowing, because you cannot go by tractor, and then we have mules plowing now, and thanks of seven plants, I produce one bottle of wine. No? Each plant produces only 150 grams of grapes, 150 grams of grapes per plant. That's in a normal wine region like Penedès, for example, or Cava region, they produce almost 7 kilos per plant. In our plants, we produce 150 grams. And in this case, it's more Carignan than Garnache, because in Porrera we have more Carignan than Garnache, because in Porrera we are closer to the sea. That's the reason that we have more Carignan than Garnache. Garnache, it's more inland, and next to the sea is more Carignan. And then what I feel in this wine, it's I want to feel the freshness, because we are close to the sea, and then we are high elevation. We are 400 to 500 meters high elevation. And then I want to feel the freshness, but also I want to feel the deepness of these variants, no? And then I feel fresh fruits like strawberries, cherries, and all of that. But also I feel a little bit of the smell of the oak, but just a little bit, just a touch, because I use big barrels. I use 2,000 liter barrels. And I don't feel that much the oak. And I'm so happy to use those big barrels, because I don't want the influence of the oak in the wine, because I want to bottle the vineyard, as I told you before. And then I feel a little bit still the this touch of oak. But at the end, it's in the mouth. It's like so fresh. I feel a little bit of roses also, the smell of the roses, and that's thanks of the Garnacha. But I'm so happy with that vintage. 2018 was one of the best vintages that we had the last 5 years.
Rosen finde ich auch. Das stimmt. Es hat dieses, wie heißt denn, Rosen ist mein Herr, wie heißt dieses, was man dann, Rosenwasser. Und habe ich es richtig verstanden? 7 Rebstöcke, daraus wird eine Flasche.
Richtig? Das ist richtig, ja. Wow. Das ist schon ein sehr, sehr niedriger Ertrag. Also da kommt am Ende wenig raus. Wie gesagt, da gibt es 7000 Flaschen davon. Und jetzt sind einige auch noch draufgegangen bei dieser Schneekatastrophe. Das ist schon wirklich sehr, sehr boutique. Und ich finde, der Wein ist auch da. Und ich bin einer, der wirklich sich immer stört am Alkohol, weil mich das abtört, wenn die Weine so wahnsinnig fett sind. Aber hier stört es mich gar nicht. Also ich finde es immer noch harmonisch, ich finde es elegant. Ich finde es natürlich kraftvoll, aber eben nicht so von oben drauf gehauen, sondern eine Kraft, die aus sich herauskommt. Und ich mag auch dieses Tannin, das ist so reif. Also du merkst es ein bisschen an der Innenseite der Oberlippe, dass es ein bisschen reinbeißt, dass es ein bisschen hart ist, aber es ist so elegant damit. Also so voll reifes Tannin. Sehr, 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 sehr schön. Und der Wein ist so extrem lang. Ich finde, den schluckst du runter. Und der bleibt so lange dann am Gaumen. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Congratulations, Albert.
Thank you so much.
Im Unterschied jetzt zu dem zweiten Wein, wie würdest du diesen hier beschreiben?
Ich finde sie ernsthafter. Ich finde, der erste, der ist so ein bisschen launiger, ein bisschen fröhlicher, mehr über die Frucht kommend. Für mich sind da diese hellen Beeren deutlicher. Und hier ist es eben sehr, sehr viel komplexer. Ich finde, sehr viel engmaschiger auch. Ja, der erste ist so ein bisschen noch offener. Und der ist, und ich habe den wirklich auch schon vor über einer Stunde aufgemacht, gelüftet und alles. Und das kommt jetzt erst schon langsam. Ich habe nach wie vor so ein bisschen dieses Tabakige, das Rauchige. Ich finde ihn auch, würde ich sagen, ein bisschen maskuliner, ein bisschen eckiger im Vergleich zum zweiten. Ne? Wobei der allererste auch, der war relativ kantig. Ja? Der zweite ist eben sehr viel offener, finde ich, sehr viel zugänglicher. Und der dritte, das ist sehr, sehr subtil. Da denke ich mir, boah, das ist so viel in einem Wein, das verändert sich ständig. Also den zweiten könnte ich so ein bisschen schneller identifizieren. Und der dritte, da würde ich sagen, boah, das ändert sich bestimmt die nächste halbe Stunde auch noch. Da möchte ich eigentlich immer nur ranriechen.
Lass die Hand.
Ich hab's gesehen. Weißt du, woran ich denken muss? Ich muss daran denken, so ein bisschen wie so im Konzert. Zwei Vorgruppen und jetzt kommt der Hauptact.
Main Act, ja.
Main Act, natürlich, der Kollege. Main Act. Ja, aber so ist es ein bisschen, weißt du, ich muss ein bisschen Vorgruppen, man kommt so ganz gut in Stimmung und jetzt kommt der Main Act, wie der Michael sagt. Ja.
Ich habe auch die Hand.
Michael, Axel.
Also ich finde, also der zweite, der turnt mich mehr an. Also ich meine, ne, wir alle wissen, ich bin nicht der Experte hier. Aber den hier, den finde ich auch super. Ich finde die alle wirklich super und also ganz besonders. Aber der zweite, den finde ich noch, genau, das ist irgendwie noch mehr. Ja, und der hier kommt mir sehr, sehr, also sehr komprimiert vor. Ich finde, dass der Wein auch schneller weg ist. Also ich fand, dass der zweite vielleicht länger
da war. Ja gut, Axel, das ist aber ein spezielles Problem, was du hast, dass der Wein sehr, sehr schnell weg ist bei dir.
Was diese Länge anbelangt. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt nicht mehr schmecken kann, weil
es jetzt eben schon... Was würdet ihr jetzt zu diesem letzten Wein, ich habe jetzt total Bock gerade auf Sushi, aber wahrscheinlich habe ich den ganzen Tag Lust auf Sushi. Was würdet ihr dazu essen? Nichts Schweres haben wir gelernt, ne? Schwer ist er ja schon selbst. Andreas?
Also doch, ich würd trotzdem sagen, diese Weine brauchen einen Kontrast. Ne? Das heißt, die brauchen schon was Schweres, Fleischiges, würde ich sogar sagen. Ne? Also Weine, die passen zu Wild. Da ist, ich sage immer, zu diesem Wein, zu dem letzten würde ich vor allen Dingen sagen, ein Chili con Carne oder ein Hammel. Das sind, also ich glaube schon, dass rotes Fleisch oder Wildfleisch würde ich dazu nehmen.
Michael, aber Sushi, ist das Sushi-Ding so weit weg?
Nein, weil ich glaube, dieses Umami, was vielleicht auch dieses Salzige irgendwo, was hinten raus auch wieder ist, und das kommt über diese Mineralität dieser Blauschieferböden, das ist der Kontext, wo man das auch knüpfen kann. Das glaube ich schon, dass das geht, zumal wir jetzt ja eher ins Frühjahr hineinkommen und irgendwann man sagt, ich freue mich auf endlich wieder Weißwein und Frische und Rosé und jetzt nicht diese schweren, kräftigen Rotweine. Was ich jetzt gemacht habe parallel ist, ich habe nochmal zurückgetrunken. Und das ist ein Hinweis für euch, wenn ihr mal so drei Flaschen Rotwein habt, wenn ihr dann von dem Topwein die anderen zwei wieder auch danach nochmal probiert, wie schmecken die dann, weil dann schmeckt es natürlich anders, weil der Topwein, vermeintlich der kräftigste, der intensivste Wein, das verändert, was bei einem im Gaumen passiert. Und ein richtig guter Wein dann quasi jetzt auch zurück wieder funktioniert. Und das tun beide. Sowohl der erste und der zweite kannst du...
Weil also er ist ja nicht der kräftigste, ne? Also vom Alkoholgehalt sind die alle 15%, richtig?
Genau, die sind, glaube ich, alle identisch. Aber Alkohol haben wir schon gesagt, wollen wir eigentlich gar nicht so viel Stellenwert drauflegen, sondern wir wollen uns auf den Geschmack fokussieren und Alkohol ist auch Geschmacksträger und soll uns nicht abtörnen, wenn wir es drauf sehen. Also natürlich macht
ganz kurz mit mal, Michael. Jemand, der Stellenwert. Sag nochmal, wie tust du Stellenwert? Stellenwert. Ja, jetzt. Stellenwert. Hör es dir nochmal an, also und mir dann vorwerfen, dass ich einen Sprachfehler habe. Das ist also.
Aber ich kenne keinen Herrn Stellenwert.
Gibt es nicht Stellenbosch? Wie heißt der? Gibt es da nicht so ein.
Das ist eine Region in Südafrika, ja, völlig genau. Richtig.
Siehst du? Das ist aber das Problem bei Michael, der erfahren ist, ja. Entschuldigung.
Also wenn ihr das Paket tatsächlich habt und probiert es mal rückwärts nochmal zu trinken oder wenn ihr so bei einer Verkostung seid und dann zeigt sich eigentlich tatsächlich, wie stark jeder Wein sich auch dagegen hält. Weil meistens ist man dann enttäuscht, wenn man den Topwein getrunken hat und dann wieder den ersten trinkt, wenn man sagt so, oh, aber die sind doch sehr, sehr unterschiedlich von den Charakteristiken, obwohl es alles aus der gleichen Region kommt. Hatten wir auch schon Verkostungen, wo die Weine sehr, sehr ähnlich waren, obwohl sie unterschiedlich gekostet haben. Und jetzt finde ich schon, dass die Weine sehr, sehr typisch und eigenständig für sich waren, was auch toll ist. Und an der Stelle, bevor ich es vergesse, möchte ich mich bedanken, der jetzt noch dabei ist, weil es ist bestimmt schwierig, dann mit einem internationalen Winzer und in mehreren Sprachen mit dem Übersetzen und auch von der Tonqualität, wir arbeiten da mit Axel im Hochdruck, dass wir in Zukunft das noch alles viel besser hinkriegen, dass ihr das noch besser und qualitativ hochwertiger hört. Von daher ist es aber essentiell, dass wir eben auch Winzer mal abseits aus Österreich und aus Deutschland herholen und die können halt in den seltensten Fällen Deutsch. Umso schöner, dass und das zeigt Leute, die wirklich Wissen vermittelt haben wollen, weil das kriegt man eben aus erster Hand tatsächlich dann auch nur vom Winzer. Also vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid.
Das sind schon fast schöne Schlussworte. Wir fragen am Ende, wollen wir ein Foto machen, Axel, von allen? Und Andreas Albert, das ist immer eine Frage bei uns. Was war denn jetzt der Lieblingswein? Bei drei Flaschen und es liegt immer vor. Nö, es liegt gar nicht immer vor, ist eigentlich völlig egal. Michael würde immer gerne der Letzte sein, glaube ich. Oder?
Ja, meine Aussage hat auf jeden Fall den geringsten Stellenwert.
Es war doch nur ein Spaß. Ich versuche auch witzig zu sein oder so, aber das klappt ja, das halt leider
sehr,
nicht.
Das gelingt
ja. Also soll ich mal loslegen? Für mich ist der Letzte wirklich. Für mich ist der Letzte, ich finde alle drei toll. Der Letzte ist aber wirklich so, dass man so denkt, oh, ich nehme den, weißt du, wie Robert Lewandowski den Pokal mit ins Bett nimmt, den Champions League Pokal. So möchte man mit denen jetzt mit ins Bett nehmen und sagen, den lasse ich nicht wieder los, den gebe ich nicht wieder her. Also für mich Flasche 3 oder 4. Ist auch gut, dass wir heute, ich glaube, Nummer 4 hätte mich jetzt überfordert heute, aber 3 ist wirklich für mich outstanding, wie wir der Outstanding Main Act. Der Outstanding Main Act. Andreas Albert, wie ist es bei euch? Was gibt's? Habt ihr einen Lieblingswein oder ist es wie bei so vielen Winzern, man hat alle Kinder gleich lieb?
Nee, man hat wirklich alle das und jeder in seiner Kategorie, sagen wir mal so, hat seinen speziellen Wert und ich glaube, sind alle drei, natürlich ist das in seiner Kategorie, sagen wir mal so, ist ganz klar, ist ein Topwein, aber alle drei sind super Weine, jünger, älter, aber wirklich jeder, wie gesagt, in seiner Kategorie, glaube ich, super Weine.
Andreas, guck mal, Andreas und Axel, es sind halt 15%, 45%. Axel, dein Lieblingswein ist der zweite, wir nennen ihn auch den Salzheringwein.
Ich habe jetzt, während ihr geredet habt, habe ich Michis Ratschlag befolgt und habe jetzt nochmal alles rauf und runter und vor und zurück getrunken. Das ist jetzt tatsächlich schwer zu sagen, weil...
Sag mal ganz kurz, dieses mit Fischers Fritz, sag das nochmal ganz schnell. Fischers Fritz.
Ja, genau, sag nochmal Kutei.
Okay.
Wir schließen ein nicht anderes Band. Nee, also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es ja wirklich nicht sagen, weil der zweite schmeckt jetzt doch wieder anders nach dem dritten, tatsächlich. Aber so vom Start weg war der zweite jetzt, wo ich gesagt habe, der ist super. Und der dritte hat mich nach dem zweiten nicht mehr so abgeholt wie der zweite. Deswegen würde ich sagen, der zweite. Aber alle Weine sind tatsächlich für mich irgendwie überraschend, weil sie wirklich was sehr Eigenes haben. Und finde ich, eine sehr besondere Rotweine sind.
Wow. Mag
ich alle sehr gern.
Michael.
Also zum einen ist es so, dass natürlich jetzt die drei Weine kosten 100 Euro im Paket. Das ist viel Geld, das ist klar. Und ich glaube aber, wenn du sowas mal trinkst, und das sollte man sich selber schon mal gönnen, dass man dann hinterher ein Stück weit auch versaut ist und vielleicht seinen eigenen Konsum nochmal überdenkt, was man sonst so trinkt.
Aber ist ja eigentlich schlimm oder was, oder? Ist das, man sagt dann, oh, dann jetzt trinkt man, ja.
Ich glaube, es ist ein bisschen versauen wir unsere Hörer schon, ehrlicherweise. Also dafür sind wir ja auch da, weil wir zeigen wollen, wenn Leute sagen, ach Mensch, in Spanien kriegst du doch für 5 Euro super Wein, da brauche ich doch im Leben keine 50 ausgeben. Probiert mal sowas, probiert das andere daneben, was ihr so trinkt. Und versucht mal wertfrei oder lasst euch das von eurem Partner oder Partnerin einschenken. Und dann sagt ihr selber wahrscheinlich, was würdet ihr lieber trinken? Was ist so ehrlich? Und jetzt sieht man so einen Albert Costa dazu. Man sieht, dass es alles eingebrochen ist. Man sieht, man lernt, es gibt einen Wein, wo er quasi die Bauern aus dem Ort unterstützt. Das ist doch eine Emotion dahinter. Das ist ja nicht nur, wie der Wein schmeckt, sondern da ist ein Mensch dahinter. Da ist eine Region dahinter, die bis vor 20 Jahren noch überhaupt noch niemand kannte. Und das finde ich schon genial. Ich finde den dritten Wein für mich auch außergewöhnlich gut. Also ich möchte ihn unbedingt auch auf die Weinkarte der Hanselounge bringen. Wir hatten es bis dato nicht. Macht mich total an. Ich mag diese Unaufgeregtheit, dieses nicht möchte gern kraftprotzige, sondern diese Eleganz, die noch dabei ist und dieser Tiefgang. Und ich glaube, das sind Weine, die sehr gut reifen können. Ich werde die Flaschen noch die nächsten 2-3 Tage immer wieder noch probieren. Das solltet ihr auch, Jungs, weil sich einfach was verändert, weil der Wein sich verändert und das ist spannend dann zu erleben. Und die letzte Flasche, glaube ich, kann man nach 3 Tagen noch wunderbar auch noch trinken. Und ich glaube, dann ist es noch offener und noch feingliedriger. Also ich bin total geplättet und freue mich, dass wir so Topstoff heute hier hatten. Echt.
Was kostet die letzte Flasche? Die dritte?
Vielen, vielen Dank.
50.
50. Vielen Dank. Vielen Dank euch. War unheimlich interessant, auch für uns, was über unsere Weine zu hören.
Ja, es hat große Freude gemacht. Wir machen noch ein Bild, Axel. Wollen wir uns noch einmal so zugrosten? Was heißt denn, was sagt man, wir sagen immer aufs Leben, was sagt man in Spanien?
Salut.
Ah, na gut, das wäre einfach. Michael, du siehst ganz verschmitzt. Ganz verschmitzt aus gerade, Michael.
Ja, ich freue mich, weil es ist ja so, dass natürlich viele Kollegen auch sagen, Gott, ihr probiert da in dem Podcast, ich höre das auch ganz gern und das ist auch wirklich gut gemacht und so weiter, aber ihr probiert ja schon viele so 0 auf 5 oder viele einfache Weine, wo ich dann denke so, gar nicht. Also ich stehe hinter jedem Wein, den wir probieren, ja, und ich finde es toll und wir müssen auch nicht immer 100 Euro ausgeben für 3 Flaschen, um uns abzufeiern, aber man kann das ab und zu schon mal machen und heute ist so ein Tag und den feiere ich dann einfach.
Ich hatte ja neulich so ein Erlebnis, das hat jetzt nichts mit Rotwein zu tun, aber mit Weißwein, weil ich herausgefunden habe, ich mag Feinherb Riesling. Ja. Also habe ich bei Rewe Feinherb Riesling gekauft von der Mosel.
Warte mal, ding,
Rewe. Ja. Nee, das ist jetzt das geht in die andere Richtung, glaube ich. Ja,
okay. Ich will ins Weinkeller mitkommen, klarkommen. Also 4,99 € Mosel Feinherb Riesling. Und das hat so von der Süße her auch alles gut hingehauen, aber sonst war da nichts in dem Wein drin. Und sogar meine Freundin, die ich ja sozusagen mitversaue, weil hier noch Wein übrig ist und die das auch trinkt, hat uns nicht geschmeckt. Und ich glaube, der hätte uns vor einiger Zeit noch ganz gut geschmeckt.
Aber bist du deswegen böse auf uns, Axel, weil du sagst, ich muss jetzt viel mehr Geld ausgeben?
Also es ist tatsächlich unpraktisch. Aber solange wir diesen Wein-Podcast machen und nicht so cool Wein kriegen, ist alles in Ordnung.
Aber ich finde es doch wirklich, man merkt es halt erst, wenn man es probiert hat. Ne? Und wenn du es natürlich, wenn du es nicht weißt, so.
Ja.
Ich glaube, wenn du dein Leben lang nur Fastfood isst, dann wirst du denken, das schmeckt total lecker. So, und wenn du da mal richtiges Essen isst, ist es halt selbstgekochtes Essen. Das hat doch neulich dieser Eismacher erzählt, dass die Leute, also ein Eismacher, der macht Vanilleeis mit echter Vanille. Und 9 von 10 Leuten kommen wieder zu ihm und sagen, ich muss mich beschweren, dieses Eis schmeckt nicht nach Vanille. Und dann sagt er halt doch, das schmeckt nach Vanille, nur was du bisher dachtest, was Vanille ist, ist ein Vanillearoma gewesen. So, das ist ja genau mit dem, wenn du dann Erdbeerjoghurt hast, wo keine Erdbeeren drin sind, sondern irgendwelche Holzspäne, die mit Aroma. Und deshalb finde ich es halt noch viel wichtiger zu sagen, wenn man schon Alkohol trinkt, der ja per se jetzt nichts Gesundes ist, sagen wir es, wie es ist, dann schon lieber auch welchen, die dir ein tolles Erlebnis geben, wenn du schon sozusagen deine Sinne betörst. Und ich finde ja, einer hat neulich geschrieben, sag mal, ich finde das ja auch alles, aber ihr erzählt ja irgendwelche Sachen, das am Ende schmeckt doch alles nach Weintrauben. Und die Wahrheit ist, Axel, das kann man sagen, das stimmt halt überhaupt nicht. Es schmeckt nicht alles nach Weintrauben. Ehrlich gesagt, Weintrauben schmecke ich aus den meisten Sachen. Haben mir jemand schon gesagt, das schmeckt nach Weintrauben? Nein.
Ja, nach Most vielleicht eher noch, ne? Aber nicht nach Trauben, ja, richtig.
Nach Trauben. Hm. Ihr Lieben, auf das Leben. Vielen, vielen Dank nach Spanien.
Albert, muchas gracias.
Wir machen noch ein Foto.
Ja, hallo.
Vielen Dank. Thank you so much.
Danke euch. Vielen Dank für den Albert.
Ist gracias, überhaupt Spanisch? Ja, gracias ist Spanisch.
Please stop by whenever you're in Hamburg, Albert.
Sorry?
Please stop by whenever you are in Hamburg.
Thank you.
Be my guest.
You too, wow. Please.
Yeah. Gilt es auch für uns, Michael, wenn wir mal bei dir...
No, not the others. Only you, Albert. Not the others.
Kommt bitte doch mal uns besuchen. Kommt uns doch mal bitte besuchen.
Ja. Vorsicht, wir machen das.
7000 Leute eingeladen.
Nein, wir machen das. Es wird ja geben, es wird ja einen Kinofilm geben. 4 Flaschen der Film. Wir werden das machen, wenn Michael in Ruhestand ist. Also nächstes Jahr. Und da geht's los.
Okay, wir warten.
Danke, auch. Andreas.
Willkommen. Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ja, tschüss.
Ciao, ciao.